perfekter kann halt eine Hallenweltmeisterschaft nicht sein. Die richten auch für die Aktiven in der gleichen Halle die WM aus. Immer mal wieder. Ich glaube, da waren es Pi mal um 3.000, 3.500 Athleten. Also nicht Meldungen, sondern Athleten.
Du bist über 35, hast vielleicht schon lange nicht mehr trainiert und glaubst, die Zeit für große sportliche Erfolge ist vorbei? Weit gefehlt. In dieser Episode erlebst du, wie Jan Boyke Seemann seinen zweiten Frühling in der Leichtathletik findet und warum das Feuer eines Leistungssportlers nie ganz erlischt. Lass dich inspirieren, wie Beruf, Familie und Training zusammenpassen und warum Regeneration gerade im Mastersalter zum Schlüssel für Bestleistung wird.
Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen, Boyke.
Hallo Benjamin, moin.
Moin, ja, es freut mich, dass du zum Start des neuen Jahres Zeit für eine gemeinsame Folge gefunden hast. Wir haben ja schon Ende 2024 immer mal so ein bisschen miteinander geschrieben und ich habe ja im Intro auch schon so ein bisschen was zu dir erzählt. Du bist erfolgreicher Mastersathlet, hast viel Erfahrung im Bereich der Leichtathletik und da brennt mir natürlich immer eine Frage ganz besonders auf der Zunge und zwar, wie bist du denn irgendwann mal zur Leichtathletik gekommen?
Ja, also erstmal schön, dass wir das jetzt hingekriegt haben, freue mich natürlich. Zur Leichtathletik gekommen bin ich tatsächlich im zarten Alter von 11. Also wie sich das gehört als Kind, damals 5. Klasse war es. Fußball war so gar nicht meins. Also ich bin zwar ein sehr großer Fan von meinem Club und gucke mir das auch gerne an, aber bei mir gehört der Ball in die Hände und nicht an die Füße. Und weil ich aber Sport machen wollte, hat dann eine Mitschülerin aus meiner Klasse hat gesagt, geh doch mal zur Leichtathletik. Und ich war schon immer eher ein bisschen größer, ein bisschen kräftiger und bin dann da hingegangen und ja, hängen geblieben, bis ich 19 war. Dann musste ich aufhören, weil halt einfach schon ziemlich viele Sachen ziemlich kaputt waren und bin dann mit 40 wieder zurückgekommen.
Wie kam das dann, dass du mit 40 dann wieder zur Leichtathletik gefunden hast?
Ja, ich habe tatsächlich einfach nur eine Wette verloren quasi an einen Kumpel von mir, der schon wieder mit Leichtathletik angefangen hat. Der hat immer gesagt, komm doch mal mit, komm doch mal mit, komm doch mal mit. Und irgendwann hatte er mich dann und dann bin ich weiß gar nicht, am Mittwoch oder so, Donnerstag, Dienstag, irgendwie so, haben wir dann gesagt, okay, ich mach das jetzt. Und dann war am Sonntag dann nach 21 Jahren mein erster Hallenwettkampf im wunderschönen Bad Segeberg hier in Schleswig-Holstein. Und ja, da habe ich dann Kugelstoßen gemacht in der M40 und war sehr überrascht.
Wie sah denn die Wette damals aus? Also
ich weiß nicht, ob die... Also wir haben gegolft und es war einfach nur irgendwie, wer besser ist an dem Tag. Und ich war mir sehr sicher, dass ich ihn mal schlagen würde.
Ja.
Aber leider nein. Ja.
Und dann bei diesem, du hast gesagt, das Ergebnis hat dich dann überrascht bei deinem ersten Wettkampf nach 21 Jahren. Wie sah das Ergebnis aus und auch wie war das Feeling? War das ähnlich zu vergleichen mit dem ersten Wettkampf noch in deiner jugendlichen Karriere?
Nee, also man muss fairerweise sagen, es war der erste Hallenwettkampf nach 21 Jahren. Ich hatte zwischendrin von meinem alten Verein, dem TV Lang, war ich irgendwie 10, 12 Jahre vorher, hatten die mich mal für so ein Bundesliga-Finale, damals gab es ja noch die Team-WM, hieß dann ja Bundesliga.
Ja.
Da hatten die mich nochmal zurückgeholt. Das heißt also 10 Jahre vorher hatte ich immerhin schon mal, oder 12 Jahre vorher hatte ich die Kugel immerhin schon mal in der Hand. Aber da, als sie also dann in diesem Winter damals, 2015 muss das dann ja gewesen sein, genau. Nee, das hatte nichts natürlich mit dem zu tun, wie früher war, weil früher wusste man ja nicht, was man tut. Und diesmal war das so dieses Klassische, dass der Körper hat zurückgemeldet, oh warte, sowas haben wir schon mal gemacht, aber ich habe keine Ahnung wie. Ich wusste eigentlich überhaupt nicht, wo bin ich, was macht die Hand, was macht der Arm. Aber es war einfach wahnsinnig, wahnsinnig nett und wahnsinnig lustig, weil wir halt da eine sehr entspannte Runde sind bei diesem Wettkampf. Und so kam das dann, dass es halt einfach, ja, es war sehr euphorisch, weil es auch recht erfolgreich dann auch war, überraschenderweise. Und insofern war es halt einfach, ja, war cool. War ein schöner Start in die neue Zeit sozusagen. Ja.
Aber war es dann sofort nach diesem Wettkampf für dich eindeutig, dass du ab dem nächsten Montag dann wieder in der Trainingshalle stehst? Oder ging dann nochmal so ein bisschen Zeit ins Land?
Ja, dummerweise habe ich bei einigen Sachen manchmal ein bisschen ambitionierten Anspruch. Und dann habe ich meinem Kumpel vorher gesagt, du, wenn ich bei dem Wettkampf die deutsche Quali stoße, weil ich hatte dann verstanden, dass es auch irgendwie Qualis für die Senioren gibt, für die Masters gibt und so, hatte mir das angeguckt und gedacht, naja, also eigentlich müsste das so irgendwie gehen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, wenn ich die Quali stoße, dann ziehe ich auch die Saison durch. weil in dem Jahr waren halt auch Weltmeisterschaften in Lyon und er hatte mir diesen Flo sowieso schon ins Ohr gesteckt. Er hat gesagt, oh, dann fahren wir zusammen zur WM, wo ich nur sagte, klar, WM. Bist du seit 20 Jahren nicht mehr dabei und dann kommt der mit sowas. Und als ich ihm das wiederum gesagt habe, hat er gesagt, sag mal, die deutsche Quali, ich so, ja, eigentlich irgendwie müsste das so gehen.
Ja.
Naja, und dann hatte ich im zweiten Versuch, hatte ich sie dann, im sechsten hatte ich sie dann nochmal irgendwie, sodass ich dann also tatsächlich irgendwie direkt mit Quali eingestiegen bin und auch nicht gerade so Quali, sondern irgendwie direkt in den Top 5 in unserem Jahrgang war, weil inzwischen kann man das ja alles sehen. Zu meiner Jugendzeit hat man am Ende des Jahres die besten Listen bekommen und wusste, wie viel da man war. Heutzutage ist ja Gott sei Dank alles online. Und dann habe ich gesagt, ja, dann ziehe ich jetzt auch durch und bin dann halt in den Verein eingetreten und habe dann irgendwie gesagt, jetzt machen wir das. Und dass ich überhaupt erst wieder zum Training gekommen bin, war tatsächlich erst nach den deutschen Meisterschaften, weil ich habe gedacht, gut, wenn du 20 Jahre nicht trainiert hast, dann reicht es ja, dass du jetzt ein bisschen was machst. Stößt halt ein bisschen, dann musst du ja garantiert besser werden. Und wenn man so anfängt zu denken, ist es natürlich ziemlich schlecht. Das heißt also, die Wettkämpfe, die ich dann bis dahin, das waren irgendwie ein paar Landesmeisterschaften in der Halle, bei Männern und bei Masters und so, die waren natürlich alle immer schlechter. Und dann bin ich dann in Erfurt gewesen, meine deutschen Meisterschaften, und war einfach grandios schlecht. Also, weiß ich nicht, 20, 30 Zentimeter weniger gestoßen und habe mich furchtbar geärgert. Und habe dann auf der Rückfahrt von Erfurt nach Kiel, habe ich dann beschlossen, nee, so geht's nicht, dann machst du es jetzt auch richtig. Also entweder hörst du sofort wieder auf oder du machst es richtig. Dann habe ich gesagt, dann mach ich es halt wieder richtig. Naja, und dann war ich wieder da.
Das hört sich für mich auch so an, dass als ob der Ehrgeiz, der im jugendlichen Alter vorhanden war, dann auch sofort wieder in dir aufgeblüht ist, nachdem du diesen ersten Wettkampf da absolviert hast. Weil ich sag mal so, die Form, die braucht eine gewisse Zeit, das muss man sich dann auch erstmal wieder antrainieren. Aber ich denke, wenn man einmal Leistungssportler, Leistungssportlerin war, dann ist man das sein Leben lang und dann fehlt manchmal vielleicht nur so ein Moment, so ein Funke und dann ist so dieses Feuer wieder in einem entfacht. So klingt es zumindest für mich jetzt in dem Moment.
Ja, das war tatsächlich extrem überraschend, weil ich hatte eigentlich die ganzen Jahre, also ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich wirklich einen Deckel drauf machen konnte, habe dann auch als Coach immer mal wieder ein paar Sachen gemacht, sodass ich auf dem Platz stand. Aber selber aktiv zu sein, das war echt okay, das war durch. Dann war, wie gesagt, 10 Jahre vorher dieser kurze Ausflug und der hat auch nicht irgendwas bewirkt. Also das war so, ja, war halt gut, war halt schön. Dass das dann so gekommen ist, das hat wahrscheinlich keiner so erwartet. Ich als allerletzter, weil das war dann so, dass ich wirklich wieder gemerkt habe, wie viel Spaß das macht und wie viel unser Sport uns irgendwie auch gibt. Und das sehe ich ja jetzt auch, wo ich mit so vielen Masters zu tun habe und mit so vielen darüber spreche und in der Nationalmannschaft und auch so, die man, wenn man sich halt so sieht, das mit dem Ehrgeiz ist echt fatal. Es gibt dann natürlich auch genau wie in der Jugend und bei den Aktiven, es gibt dann auch zu viel Ehrgeiz, das ist dann auch mal ein bisschen schwierig. Aber so die gesunde Mischung, die treibt uns ja auch immer natürlich dazu, das zu tun, was wir da tun. Und ich bin, also 2015 war ich dann schon sehr, sehr, sehr ehrgeizig, weil ich hatte dann diese Weltmeisterschaft halt im Kopf. Und bin dann da auch hingefahren und habe auch alles dafür getan, irgendwie bei dieser Weltmeisterschaft dann halt gut zu performen. Das war dann schon ziemlich, ziemlich wild. Und in den Jahren danach, als man dann so langsam wusste, was kann man wieder, was kann man nicht, dann habe ich halt verschiedene weitere physische Probleme gekriegt. Ich bin also orthopädisch aber echt ziemlich eingeschränkt mit Arthrosen und Zysten und allem Kram. Und dann gab es immer mal wieder so eine Pause, aber dann kam immer noch wieder der Spaß zurück. Ja, und jetzt reden wir darüber, dass ich dann quasi in wenigen Wochen dann irgendwie 10 Jahre Masters Leichtathletik hinter mir habe, was also länger ist als die Zeit, die ich als Jugendlicher hatte. Und das ist dann schon, also da braucht man schon eine gesunde Macke für, um das so zu machen. Aber ja.
Aber ich glaube, das macht ja auch den Reiz auch irgendwie aus. Also natürlich muss man auch immer so ein bisschen das Maß finden für den Ehrgeiz. Aber wenn man dann so Ziele hat, auf die man hintrainieren kann, das ist, glaube ich, auch altersunabhängig, das ist, macht den Reiz vom Leistungssport aus. Also, und dass man vielleicht auch andere Sachen so ein bisschen dem unterordnen kann. Das war für mich auch immer ein sehr, sehr spannender Bereich. Aber bist du heute auch noch, dann, du hast das Kugelstoßen damals angesprochen, vor ziemlich genau 10 Jahren. Ist das auch noch dein Schwerpunkt oder hast du dich dann da nochmal breiter aufgestellt?
Naja, also Kugel, Disco, Speer sind die drei, die ich auch in der Jugend schon am besten konnte und auch jetzt noch leidlich kann irgendwie. Dadurch, dass wir ja bei den Masters sind, also bei den allen sind, gibt es sowas Lustiges, das heißt Gewichtwurf. Das ist quasi wie Hammerwerfen, nur halt mit so unglaublich schweren Gewichten. Und das macht einen wahnsinnigen Spaß. Das Problem ist nur, dass wenn man halt keinen Hammer werfen kann, so wie ich es eben nicht kann, Und dann anfängt sowas mit, jetzt bis zur M50 hat man bei den Männern 15,88 Kilo beim Gewichtwurf. So, das ist also schon echt ein Brett. Und wenn man keinerlei Technik hat und nicht weiß, was man damit tun soll, dann ist das auch nicht schön anzugucken. Aber warum auch immer, hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und die Werfer, also wir sind ja per se erstmal sowieso ein bisschen entspanntere Kollegen so auf den Sportplätzen. Sprinter sind da ja durchaus anders ab und zu. Und das macht mit denen einfach einen großen Spaß. Insofern habe ich das jetzt so als Spielerei bei Wettkämpfen dazu, weil wir halt so einen Werfer-Mehrkampf haben, wo alle fünf Würfe dann drin sind. Und da ich ja in der Jugend auch nicht nur geworfen habe, sondern natürlich auch Zehnkampf gemacht habe und das mit nichts auf der Welt zu vergleichen ist, sowas irgendwie hinzukriegen, habe ich halt wenigstens ein bisschen Mehrkampf und das macht einen riesigen Spaß. Aber die Leistung oder das Wertvollere sind eindeutig die drei Würfe.
Aber wie kriegst du das, ich sag mal so trainingstechnisch alles unter einen Hut? Weil ich sag mal, ein großer Unterschied ist ja auch, dass man im Bereich der Masters Leichtathletik, man ist eigentlich in der Regel in einem Berufsleben, man hat ein Familienleben, Privatleben plus dann das Training. Wie kriegt man das alles kombiniert und gemanagt?
Ja, ich bin ja leider noch nicht alt genug, dass ich zu den Masters gehöre, die nicht mehr im Berufsleben sind, weil die haben natürlich den richtigen Jackpot. Die können einfach machen, wozu sie Lust haben und das ist irgendwie das Allerschönste, darauf freue ich mich, aber es dauert leider noch ein bisschen. Sollte mein Coach Uwe Mund diesen Podcast hören, wird er die Antwort quasi gerade in seine Kopfhörer brüllen und sagen, gar nicht. Und das ist tatsächlich auch ein Problem. Also ich bin sehr stolzer Papa von vier Kindern aus der unterschiedlichsten Altersrange. Und das ist erstmal schon mal nicht ganz ohne. Dann bin ich bei der Firma SAP angestellt, was auch nicht ganz ohne ist und habe auch vorher bei Adobe unter anderem gearbeitet. Also bin beruflich durchaus eingebunden. Und das dann in Kombination führt dann dazu, dass Training sicherlich die größten Probleme zeitlich macht. Also es gibt Jahre, in denen hat es funktioniert. Dann war ich fein im Saft und das ging dann auch. Und dann passiert sowas wie letztes Jahr, was uns wirklich extrem geärgert hat, wo ich im Dezember 23 habe ich noch mit der Männerkugel Lifetime Best gestoßen, wo wir dachten, wow, weil wir halt an der Technik tatsächlich was geändert haben, was auch verrückt war mit 48 irgendwie, änderst du plötzlich deinen Ablauf. Und dann kam eben die Realität. Das heißt, dann war nichts mehr mit Training, dann kam da dann noch so eine blöde, wievolle Verletzung rein, also so eine Zerrung. Und dann musste ich im März eigentlich schon kurz vor den deutschen Hallenmeisterschaften, musste ich schon akzeptieren, das wird jetzt nichts mehr. Hab dann gegen meinen lieben Kollegen und Mitstreiter im letzten Versuch von Platz 1 auf Platz 2 mich runterrutschen lassen und hab danach dann gesagt, gut, das ist jetzt nichts und hab dann die restliche Saison quasi so auf Resterampe irgendwie noch mitgemacht. Also dieses Timing zusammenzukriegen ist extrem schwierig. Wie gesagt, das geht mal besser, mal schlechter, aber letztes Jahr ging es leider gar nicht.
Hast du vielleicht doch den einen oder anderen Tipp für andere Masters-Athletinnen und Athleten, die auch in einer ähnlichen Situation sind? Weil ich denke mal so, dieses Thema Zeitmanagement ist das, was da über allem schwebt, gerade auch wenn man Kinder hat.
Ja, das, also tatsächlich, wir müssen ja sozusagen die Balance schaffen zwischen was will man und was kann man. In dem Moment, wo jeder Athlet, und das sage ich ja auch denen, die ich jetzt im weitesten Sinne betreue, in dem Moment, wo ein bisschen Leistungsorientierung dabei ist, muss man auch eine gewisse Konsequenz haben. Das heißt, es müssen einfach feste Zeiten geblockt werden. Und auch das ist ja so, jeder von uns, sage ich mal, jeder von uns Masters ist ja durchaus in der Lage, wenn er es denn garantiert will und wenn die Möglichkeiten dafür gegeben sind, irgendwie 3, 4, 5 Stunden pro Woche dann halt auch für den Sport zu investieren. Da hat jeder noch wieder seine eigene Geschichte zu erzählen. Einige sind alleinerziehend, andere sind irgendwie noch mehr am Reisen, fliegen noch mehr oder müssen irgendwie Schicht arbeiten und sind irgendwie in einer Dreischicht-Rotation sozusagen. Ja. Das Entscheidende ist, wir müssen halt einfach die Konsequenz behalten, so wie es die Aktiven und die Jugend auch braucht. Was bei uns natürlich ist, wir müssen halt auch nicht durchdrehen. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Athleten von uns, die müssen natürlich nicht mehr 5, 6 Mal die Woche trainieren. Wer das kann und wer sich sein Zeitfenster so einrichtet und sein Leben so einrichtet, fantastisch. Also du hattest ja vor ein paar Monaten Jochen Gippert mal irgendwie im Podcast, den Sprinter. Der hat ja auch wahnsinnig viel zu tun und schafft sich trotzdem aber seine Zeitfenster, um kontinuierlich einiges auch zu trainieren. Und wichtig ist bei uns dann, dass die Qualität des Trainings halt noch höher ist. Also in der Jugend kannst du halt auch mal 2, 3, 4, 5 Wochen irgendwie einfach so auf halber Schiene das machen und dann bist du nicht sofort weg. Bei uns, wenn die Zeiten, die man überhaupt nur für Training hat, die sollten dann natürlich maximal Qualität haben. Also ich versuche immer mehr Inhalt zu haben als jetzt irgendwie groß Quantität. Das führt meistens zu mehr, weil wir brauchen ja auch viel mehr Regeneration,
ja,
die man ja auch in die Zeit wieder einplanen muss. Ne?
Was ist so für dich eine ideale Trainingsbelastung pro Woche? Also sind das so 2 Einheiten, 3 Einheiten, 4 Einheiten?
Für mich persönlich?
Ja, ja.
Also in den guten Zeiten, also 23, als ich relativ viel machen konnte, da hatte ich tatsächlich 3, 4 Einheiten pro Woche, aber eher sehr kurz. Also auch da wird mein Coach wieder jaulen und sagen, das hat man auch gemerkt. Und meine Werferkollegen lachen, deswegen bist du so ein Lurch, weil du immer nur so kurz machst. Also da bei mir war dann so die Mischung, dass ich halt zweimal Kraft und zweimal auf dem Platz, also zweimal Technik, zweimal geworfen.
Ja.
Das hat für mich eigentlich den meisten Output gehabt. Das ist natürlich aber für Mehrkämpfer, ich betreue einen sehr hochdekorierten M35er aus Mannheim, den Felix Trogisch, der braucht ganz andere Belastungen und andere Umfänge, als ich die auch nur im Entferntesten fahren kann oder könnte. Da muss man halt individuell gucken.
Wir haben ja eben auch schon so das Thema Beruf angeschnitten. Du hast auch schon erwähnt, dass du bei SAP arbeitest, so beiläufig, aber du hast ja bei SAP auch eine sehr verantwortungsvolle Position. Magst du da vielleicht mal so ein bisschen was zu erzählen?
So verantwortungsvoll.
Naja.
Also wir betreuen mit unserem Team einen Ausschnitt. Also SAP ist eine riesengroße Firma mit riesen vielen verschiedenen Softwareprodukten. Mein Team und ich sind für einen bestimmten Teil, der nennt sich Customer Experience, also wo es so um Marketinggeschichten geht, Kundenkontaktmanagement und sowas, sind wir verantwortlich, die Kunden zu betreuen, ihnen unter Umständen auch Erweiterungen nahezulegen und so. Und das machen wir für die strategischen Kunden quasi der SAP in Deutschland, also für die 120 größten.
Und würdest du sagen, dass es da vielleicht auch manchmal so Synergien zwischen Beruf und Sport gibt? Weil ich könnte mir vorstellen, auch wir hatten eben so das Thema Ehrgeiz, Zielstrebigkeit und aber auch Zeitmanagement. Das sind ja auch alles Soft Skills, die in beiden Bereichen auch wichtig sein können. Und mir geht es manchmal im Beruf so, dass wenn irgendwie eine Aufgabe besonders herausfordernd ist und vielleicht so von außen auch kommt, oh, das könnte schwierig werden, das ist die Frage, ob man das überhaupt schaffen kann, dass dann bei mir das erst anfängt so zu kitzeln und so immer dieser sportliche Ehrgeiz dann auftaucht. Geht dir das ähnlich? Also gibt es da im beruflichen Alltag auch diese Momente bei dir?
Ja, so 100%. Und das ist genau das, was du vorhin auch schon gesagt hast. Wer tatsächlich Leistungssportler zwischen den Ohren war, der hat das ja drin. Also ich meine nicht engagierter Hobbysportler, sondern wirklich, ich gehe all in, ich will was erreichen, ich tue alles dafür. Ich meine, in der Jugend habe ich, keine Ahnung, teilweise 9, 10 Einheiten pro Woche gemacht, da wollte ich all in gehen. Und dieses Mindset hast du natürlich drin. Und da können wir in die Berufswelt schauen. Da gibt es ja inzwischen viele Ex-Sportler, auch aus der Leichtathletik, Jens Dautzenberg, Lars Figura, Frank Busemann, you name it, da sind viele und bei jedem von uns kann man ganz klar sagen, wobei ich mich um Gottes Willen nicht auf die Stufe mit den Genannten stellen will, weil die waren alle richtig gut und ich eben nicht. Aber klar, das haben wir drin und dementsprechend hilft das natürlich, dass wenn man, also ich habe nun viel auch im Vertrieb dann zu tun, das heißt, wenn du irgendwie Deadlines hast, bis wann im Optimalfall so etwas beendet sein muss, bis dann irgendwie sich alle geeinigt haben müssen, Unterschriften da sein müssen und so und es wird dann knapper, dann werden wir glaube ich, im Schnitt eher weniger nervös als Leute, die es erst lernen müssen, weil wir Druck gewohnt sind, weil wir Belastung gewohnt sind oder genau wie du sagst, weil wir es halt auch geil finden.
Ja.
Definitiv, das hilft. Und das Witzige ist, das hilft auch im Kontakt mit anderen, weil sobald du einen anderen Sportler, eine andere Sportlerin irgendwie triffst, dann ist sowieso, dann sitzen da alle nur noch und sind am Schnattern und ach ja, und das war bei mir so und ah ja, ich habe ja mehr das gemacht und ich habe mehr was weiß ich, Mannschaftssport gemacht oder. Also die Verknüpfungen sind groß für den Alltag und natürlich auch jetzt so für 1, 2 Sondersachen, die bei mir ja immer wieder mal anstehen, was die Leichtathletik angeht, ist es auch nicht schlimm, wenn man schon mal 1, 2 Menschen auf der Welt kennengelernt hat.
Ja, absolut. Neben deinem beruflichen Alltag bist du aber auch noch Teammanager der Nationalmannschaft bei den Masters-Athleten. Kannst du uns da mal so ein bisschen abholen, was das konkret bedeutet und wie da deine Aufgaben aussehen?
Ja, also das bedeutet, dass die Athletinnen und Athleten, die zu internationalen Meisterschaften fahren, also zu den Welt- und Europameisterschaften, aber nicht die Non-Stadier, also irgendwie Läufer und Geher und solche Sachen, sondern sozusagen die halt im Stadion sind, die werden vom DLV schon immer oder schon wahnsinnig lange im weitesten Sinne betreut. Betreuen heißt, dass da halt Ansprechpartner sind, wenn Probleme sind, wenn Herausforderungen sind, wenn irgendwo was unklar ist, wenn vielleicht auch Unterstützung gebraucht wird im Bereich, wenn mal ein Widerspruch eingelegt werden muss oder. Das gibt es schon sehr lange und das hat sich jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen verändert von der Art und Weise, wie weit diese Betreuung geht. Die geht eben durchaus an der einen oder anderen Stelle jetzt auch ein bisschen Richtung Wettkampfunterstützung und dass man hier noch ein bisschen was macht und da ein bisschen was macht, sodass wir also versuchen mit unserem Team den Athletinnen und Athleten natürlich ein maximal schönes Erlebnis zu ermöglichen. Also Wettkampf müssen wir selber machen, aber wir sorgen halt jetzt seit 2-3 Jahren dafür, dass halt bei jeder Wettkampfstelle oder bei so vielen Wettkampfstätten, wie es eben machbar ist, tatsächlich auch Leute von uns dabei sind, dass ein Ansprechpartner da ist, dass man Feedback geben kann, wenn es denn dann gewünscht ist und dass eben einfach klar wird, hey, du bist hier nicht alleine. Wenn ich mich an meine erste WM zurückerinnere, 2015, da wusste ich gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Das war für mich nicht klar. Und das versuchen wir eben weiterhin zu verändern und zu verbessern. Und da ist dann eben, bin ich einer derjenigen, die das tun. Hab jetzt die letzten 4 Meisterschaften, 5 Meisterschaften war ich dabei und ja, schauen wir mal, welche jetzt kommen.
Also wenn ich jetzt quasi sagen würde, ich möchte wieder auch aktiv in die Leichtathletik einsteigen und
schreien wir laut Haruhr.
Klar. Würde die entsprechenden Zeiten da auch nochmal irgendwie erreichen, dann würdest du mich so ein Stück weit an die Hand nehmen und mir da ein bisschen auch deine Unterstützung anbieten, um mich da durch den Wettkampf und vielleicht auch die Vorbereitung oder andere Maßnahmen, die dann noch drumherum vielleicht so anstehen.
Ja, also das sind dann, also Vorbereitungen vorher so, das sind persönliche Geschichten, das ist nicht die Aufgabe der Teammanager des DLV, okay. Sondern wir sind halt tatsächlich Betreuer, keine Coaches. Ja. Das ist sehr wichtig. Weil wir können natürlich auch nicht, ich meine, guck mal, wir hatten in Göteborg jetzt bei der WM im Sommer in Schweden, hatten wir 576 deutsche Athletinnen und Athleten. Die kannst du natürlich nicht alle betreuen und du kannst nicht bei jedem Wettkampf dabei sein. Und es ist natürlich auch so, dass nicht jeder Athlet oder jede Athletin irgendwas braucht. Also für dich als 400 waren es, 200 und 400, ne?
Die 100 und die 200.
100, 200. Ich vermute mal, in 95% der Fälle hast du es alleine in den Block gefunden und konntest alleine auch laufen.
auch das die richtige auch Richtung. Im
zarten Alter von jetzt ja 40, soweit ich das richtig im Kopf habe, bist du geworden. Das würdest du mit 40 auch noch schaffen, aber es ist vielleicht trotzdem gut, dass jemand dabei ist, dass für den Fall der Fälle, dass man das sieht oder wo du dich halt an jemanden wenden kannst. Wie gesagt, das Coaching, das ist ein Add-on. Einige von uns machen das, andere machen das nicht, aber die Aufgabe, die wir haben, ist ja Händchen halten im positivsten Sinne und eben dafür sorgen, dass alle Spaß haben. Ja.
Da werde ich auch am Ende der Folge vielleicht auch nochmal auf deine Kontaktdaten oder eine E-Mail-Adresse oder die Kontaktdaten von den anderen Teammanagern der Nationalmannschaft verweisen.
Ja, das können wir gerne. Das Beste ist, sich da an unseren Koordinator zu wenden, David Deister. Das ist derjenige, der für uns der Hauptansprechpartner ist beim DLV. Der organisiert alles, der macht alles, der hält uns den Rücken frei. Also ohne David wäre es alles sehr viel schwieriger.
Weil ich könnte mir vorstellen, wir kommen später noch auf die internationalen Highlights in 2025 für die Masters Leichtathletik, dass da die ein oder andere oder der ein oder andere da Interesse hätte, ja, vielleicht in diesem Jahr mal international zu starten. Aber da gehen wir später nochmal drauf ein. Neben deinem Amt als Teammanager bist du auch das einzige deutsche Mitglied in der WMA, in der World Masters Athletics Organisation. Zum einen, wie kam es dazu und was sind da genau deine Aufgaben? Finde ich auch super spannend.
Ja, das ist auch echt, das ist schon echt cool. Also da bin ich auch tatsächlich, also freue ich mich sehr drüber, dass das so geklappt hat. Das Lustige ist, unsere Präsidentin ist auch Deutsche, Margit Jungmann. Und dann ganz unten in irgendeinem Komitee bin ich dann noch, aber das sind quasi die beiden einzigen Deutschen, die im Moment dabei sind. Ich bin für den Bereich Marketing, Kommunikation, Vermarktung mit eingesetzt oder dort berufen worden. Und wir haben, wie es der Name vermuten, der ist primär die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass irgendjemand auf der Welt weiß, dass es diese Masters gibt. Weil das Verrückte ist ja, auch wenn es unfassbar viele Menschen auf der Welt über 35 gibt, da fängt ja die Masters-Welt quasi an. Ist ja nicht klar, dass die auch alle irgendwie Leichtathletik machen können, wie die das können, genau was du gerade sagtest. Wie würde so ein Einstieg aussehen und so weiter und so fort. Dazu kommen dann noch so ein paar klassische Sachen, dass wir jetzt einen globalen Newsletter gerade erstellen, der dann kontinuierlich versandt werden soll, weil wir natürlich auch die Informationen, die über den Weltverband irgendwie gestreut werden können, dass die halt auch rausgehen. Das erste große Projekt von mir direkt ist dann eben auch ein Podcast. Das heißt, wir werden da einen globalen Podcast erstellen, wo wir eine sehr bunte Mischung von Informationen haben werden, Stories haben werden. Also schon durchaus ähnlich zu meinen Athleten. Ich glaube, ein bisschen vielleicht nicht ganz so leistungsfokussiert, wie deine Gäste ja sehr häufig sind, sondern eben ein bisschen mehr dem Alter angepasst und dann auch der Tatsache angepasst, dass wir sicherlich in Asien völlig andere Geschichten zu erzählen haben als in Südamerika. Und dass das versuchen wir so hinzukriegen, dass es dann für alle Hörerinnen und Hörer auch interessant wird. Und dann ist es definitiv auch meine Aufgabe, für Sponsoren zu sorgen. Also der Verband hat nicht viel Geld, so wie jeder Verband nicht viel Geld hat. Und wir versuchen, mehr Geld zu haben, um auch gleichmäßiger die Verbände, wiederum die Mitgliedsverbände unterstützen zu können, um vielleicht für Athletinnen und Athleten irgendwelche Möglichkeiten zu geben, um den Standard bei Meisterschaften vielleicht auch noch mit beeinflussen zu können. Weil das ist im Moment sehr stark natürlich von den lokalen Partnern abhängig, sodass wir da einfach, ja, wir brauchen auch Manpower, weil unglaublich viele Sachen, ich meine, das sind halt alles Ehrenamtler, ne? Also bis auf eine ganz wenige Anzahl von Menschen sind wir alles Ehrenamtler, und da bin ich dann der Junge, die anderen sind alle schon ein bisschen was älter, die das halt aus Begeisterung an der Leichtathletik machen, was großartig ist, weswegen wir viel Kompetenz da auch haben. Nichtsdestotrotz, ab und zu muss man vielleicht auch feste Kompetenz einkaufen und die muss dann halt bezahlt werden und dafür ist überhaupt gar kein Geld da.
Und da ist im Prinzip neben Marketing auch eben die Sponsorensuche, Sponsorenakquise mit eine deiner Hauptaufgaben.
Genau.
Wir haben schon so ein bisschen auch angeteasert, die internationalen Highlights, die in 2025 jetzt so anstehen. Ich würde sagen, hau mal raus, was erwartet uns denn da so?
Ja, jetzt, also ich kriege gleich von meinen Kollegen aus dem Non-Stadia-Bereich, wenn die das hören, dann rufen die mich sofort an und schimpfen. Das größte Highlight ist definitiv die Hallen-Weltmeisterschaft in Florida, in Gainesville, wo wir also die Hallendisziplinen haben und so wie sich das gehört, auch die Würfe, also Kugeldisco, Speer, Hammer, das ist alles mit dabei. Florida ist natürlich krasses Ziel. Das LOC, also die Ausrichter vor Ort, machen einen wahnsinnigen Aufwand, so wie man das von den Amerikanern kennt. Die bauen da neue Anlagen hin, die bauen Wurfkäfige hin, die haben sich um alle Hotels gekümmert. Du kriegst Beschreibungen von jedem Flughafen, wo man wie am besten irgendwie durch die Gegend kommt. Also da wird richtig aufgefahren, was ein bisschen ungewöhnlich ist, sagen wir es mal so, zu diesem Zeitpunkt, also jetzt noch in 24, kurz vor Weihnachten, ist noch erstaunlich wenig Anmeldungen da, also global wenig Anmeldungen da. Und vor allen Dingen auch die Amerikaner sind noch nicht so zahlreich da. Also wenn man das vergleicht mit den Anmeldezahlen von Torun, da haben wir also in Polen, da haben wir die WM 2023 gehabt, die Hallen-WM. Da sind wir im Moment weit hinterher, wo natürlich keiner im Moment so richtig weiß, warum. Wobei es völlig normal ist, dass immer sehr spät sich erst angemeldet wird. Das ist bei uns anders, als es jetzt sonst irgendwie der Fall ist. Aber da machen sie mal alle auf dem letzten Drücker. Wahrscheinlich, weil sie sich nicht in die Karten gucken lassen wollen. Ich weiß es nicht.
Wie groß ist da so ungefähr die Teilnehmerzahl bei so einer Hallen-WM?
Ich glaube, in Turun hatten wir, und das war Record-Breaking, und Turun ist sowieso Benchmarking für alles, weil das ist eine Organisation. Perfekter kann halt eine Hallen-Weltmeisterschaft nicht sein. Die richtet auch für die Aktiven in der gleichen Halle die WM aus. Immer mal wieder. Ich glaube, da waren es Pi mal um 3.500 Athleten. Also nicht Meldungen, sondern Athleten. Jetzt im Sommer in Göteborg hatten wir, lass mich lügen, 11.000. Also wir sind schon viele.
Das ist also, von der Teilnehmerzahl her ist das eine der größten sportlichen Veranstaltungen überhaupt. Also das ist von den Teilnehmerzahlen auf jeden Fall auch grob in den Sphären von Olympischen Spielen, von Universiaden, von World Games, was die Anzahl der Teilnehmer angeht. Also es ist schon wirklich beeindruckend.
Und das macht es ja so schwer für die lokalen Ausrichter, weil wir sind ja dann nicht, keine Ahnung, 5.000 Frauen, 5.000 Männer, die Kugelstoßen machen, fertig, sondern dann sind das 5.000 Männer, 5.000 Frauen, die alle 5 Jahre unterschiedliche Altersklassen haben und die alle 10 Jahre unterschiedliche Hürdenabstände, Gewichte, was weiß ich nicht alles unterschiedlich haben, sodass also sowas überhaupt zu stemmen, du brauchst halt immer, gerade draußen, brauchst du immer 2, realistischerweise 3 Stadien. Die musst du ja erstmal da sein. So, dann musst du dafür Kampfrichter haben, dann musst du die Referees haben, dann musst du die also das ist wirklich ein enormer Aufriss, der da veranstaltet wird, weswegen man vor allen Veranstaltern, also allen Ausrichtern, die sich dazu bereit erklären, auch immer nur den Hut ziehen kann. Auf der anderen Seite gibt das natürlich auch einen enormen Return. Also machen wir uns nichts vor, wenn die kaufkräftigste Gruppe Menschheit irgendwie mit 8000 Leuten mal eben innerhalb von 10 Tagen in deiner Stadt ist,
ja,
dann passiert da halt auch was. Also das ist schon, und ich glaube, das ist für den, um dann sozusagen, ne, was ist noch 2025, die Europameisterschaft Outdoor ist dann auf Madeira, also die Heimat von Cristiano Ronaldo. Wenn man den Anflug überlebt, und jeder von euch sollte mal die Bilder googeln, irgendwie nach Madeira fliegen, wirklich, das ist wirklich beeindruckend, dann ist das halt natürlich auch ein unglaublich schöne Location mit einem wahnsinnigen Wetter. Also das ist toll, aber auch die brauchen halt wieder 3 Stadien.
Das gerade auf Madeira, das könnte ich mir vorstellen, dass das dann auch schon ordentlich, also da wird die halbe Insel mit involviert sein in so einem, ja, Event, könnte ich mir,
ja,
vorstellen.
Genau, du brauchst es einfach, weil wie gesagt, das ist ja, ne, also gehen wir mal davon aus, zur EM kommen ja meistens ein bisschen weniger als zur WM, weil dann, wir, also das ist ja tatsächlich auch bei den WMs, auch wenn die in Europa stattfinden, im regengetränkten Schweden, dann ist trotzdem Amerika das größte Team, ja, da haben wir trotzdem die Japaner da, dann haben wir Peru da, wir haben aus Tansania Leute da, also wir haben tatsächlich aus der ganzen Welt, die Inder sind immer wahnsinnig stark, die haben riesengroße Mannschaften, die sind dann ja alle da, das hast natürlich bei der EM ein bisschen weniger, dafür kommen dann eben ein paar mehr von um die Ecke, sag ich mal, die halt sagen, ah, da ist dann das Level auch manchmal nicht ganz so hoch, weil es eben nicht Weltlevel ist, sondern europäisches Level und trauen sich dann eher zu starten oder es passt besser in die Reiseplanung, wie auch immer, aber da sind dann halt trotzdem 4.000, 5.000 ja, Leute, nicht Meldungen. Und das ist dann halt einfach das wahnsinnig viel. Ja.
Also Hallen-WM, Europameisterschaften 2025 und dann soll es auch noch eine quasi Golden League für die Masters Leichtathletik in diesem Jahr geben. Ja. Ich habe so ein bisschen schon was davon gehört. Kannst du uns da vielleicht auch nochmal mitnehmen?
Ja, das ist total cool. Da haben sich einfach ein paar Veranstalter, die sozusagen ihre überregionalen, internationalen Meetings sowieso haben, haben sich letztes Jahr das erste Mal zusammengetan und haben gesagt, Mensch, wenn wir jetzt mal so tun würden, als wenn das quasi eine League wäre, also eben wie die Golden League, dann wäre das ja natürlich noch mal ein bisschen spannender, weil dann kriegen wir vielleicht Leute, die tatsächlich 2, 3 Meetings besuchen und eben nicht nur eins, was man vor der Haustür hat. Und das für dieses Jahr haben sie sich zusammengetan. Ich glaube, es sind 6 oder 7 tatsächlich, Halle und draußen. Albanien, Estland, Österreich, Italien, also wirklich schöne Locations, schöne Venues mit arrivierten Veranstaltungen. Die Nummer in Albanien ist ein Sprintcup. Die gibt es seit letztem Jahr, aber der Organisator ist ein wahnsinnig rühriger, netter Typ, der sich um alles kümmert. Wir hatten letztes Jahr ein kleines deutsches Team, leider nur da, aber es ist auch immer Zeitpunkt und so, war ein bisschen schwierig. Aber alle waren begeistert. Also da kriegt man natürlich nochmal wieder ganz andere Möglichkeiten, ja, rauszukommen. Und man sieht die anderen Verrückten im positivsten Sinne. Und das ist schon echt cool. Ja.
Das hört sich für mich auch so an, als ob das auch so 2 Punkte wären, die für dich die Faszination an der Masters Leichtathletik ausmachen. Zum einen dieses, ja, die Möglichkeit, da wirklich auch international nochmal zu starten, wirklich auch spannende Gegenden zu entdecken. Gainesville, Florida ist natürlich spannend, aber auch Albanien ist ja, ich glaube, mittlerweile ist es schon fast gar kein Geheimtipp mehr, was Urlaubsreisen angeht, weil es ja ein sehr, auch landschaftlich sehr, sehr schönes Reiseland ist, was sehr viel auf einer kleinen Fläche zu bieten hat, aber eben auch so diese Community, weil ich könnte mir vorstellen, das ist dann, ich meine, national kennt man sich wahrscheinlich so in der Gemeinschaft, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass man dann international immer wieder ja einfach Freunde trifft. Ich meine, klar, es ist ein bisschen Konkurrenz, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da viele, viele Freundschaften entstehen dann auf diesem
Ja, das ist genau der Punkt. Also wir haben genau diese beiden Sachen, wie du völlig richtig sagst. Auf der einen Seite geht es eben um Leistungssport. Also, ne, wenn man zu einer WM fährt, fährst du hin, weil du auch was erreichen möchtest. Ob das nun eine Medaille ist oder das Mittelfeld, oder du willst irgendwie den Vorlauf überstehen. Aber da gibt es natürlich Motivationen und dann darf man ja auch nicht vergessen, wie gesagt, wir sind ja 35 aufwärts. Das ist natürlich, wenn 80-Jährige, 70-Jährige, 75-Jährige auf die Reise machen, so ein Ding noch zu machen, das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Also das ist einfach, das ist wirklich sportlich eine ziemlich, ziemlich, ziemlich coole Sache. Der andere Teil ist aber genau das. Also ein Anekdötchen dazu passen. Ich habe jetzt bei der WM in Göteborg im Sommer habe ich englische Siebenkämpferinnen mitbetreut, weil einfach der Kontakt zu denen und zu den Coaches oder zu den Betreuern von UK halt da war und er eben alleine war und dann hat er gesagt, Mensch, kannst du die nicht mit übernehmen? Sowas ergibt sich dann. Wir tauschen Trikots. Wir haben Leute, die also aus den etwas höheren Semestern, die treffen sich seit 20 Jahren. Da sind die Familien miteinander verknüpft. Da hat der eine seine Tochter dahin geschickt, der nächste seinen Sohn hier hingeschickt. das ist halt schon wirklich, wirklich gut, weil wo kommst du sonst, und das kennst du wahrscheinlich selber auch, wo außerhalb von Arbeit oder eben über Kinder, sprich Schule, kommt man dazu, Leute kennenzulernen aus anderen Ländern? Das findet ja nicht statt. Und da hast du ja erstmal diese Interessensgemeinschaft, sodass man immer irgendeinen Ansprechpunkt sozusagen hat. Das funktioniert für einige mehr, für andere weniger. Aber das ist definitiv ein wahnsinnig angenehmer Beieffekt sozusagen, dass man da mit den Leuten einfach sich austauschen kann. Das ist total cool.
Aber so auf der anderen Seite, was würdest du dir denn für die Masters Leichtathletik wünschen? Also man sieht auch da, auch wie in, ich sag mal, der Spitzenleichtathletik oder der Profi-Leichtathletik, da tut sich einiges mit Grand Slam Track und vielen anderen neuen Formaten oder jetzt eben auch hier diesem Golden League-Format im Bereich der Masters Leichtathletik, da findet eine Entwicklung statt. Aber in welchen Bereichen würdest du dir denn vielleicht noch weitere Entwicklungen wünschen?
Naja, also wenn du jetzt den realistischen Diplom-Sportmanager fragst, der sich wahnsinnig lange mit den ganzen kommerziellen Sachen beschäftigt, dann muss man die Schultern zucken und sagen, ja, viel mehr wird da nicht passieren, außer es gibt Leute, die sich dahinter klemmen und es machen. Machen, 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 machen.
Ja.
Was würde ich mir wünschen? Was wünschen sich unsere Athletinnen und Athleten, nicht nur in Deutschland, sondern Europa und weltweit? Klar wollen wir ernst genommen werden, weil natürlich, wie gesagt, der sportliche Faktor ist halt schon da. Und wir haben da teilweise Athleten, also muss man einfach exemplarisch einen Kugelstoßer aus Deutschland nennen, Andy Dittmar, der ist ein Jahr älter als ich. Der hat also im letzten Jahr, als er noch 49 war, hat er die Männerkugel, also die 7-Kilo-Kugel, immer noch fast 19 Meter weit gestoßen.
Wow.
Mit 49. Und wenn du dir dann jetzt mal die Mühe machst und guckst mal, was die durchschnittlich der 10er-Durchschnitt in Deutschland Kugelstoßen Männer ist, dann wird dir ein Name auffallen, der da ganz schön oft drin ist. Wir haben Hürdensprinter, die immer noch über jeden Zweifel erhaben sind und so weiter. Das heißt, so ein bisschen Wertschätzung und nicht Belächelung ist sicherlich schon etwas, was wir wollen. Und natürlich fänden wir es auch total cool, wenn dadurch ein bisschen mehr Reichweite da ist. Wir haben wirklich nichts dagegen, wenn uns auch mal jemand zugucken würde. Aber, und jetzt sind wir ehrlich, das geht ja der Jugend nicht anders. Also, zu einem Jugendwettkampf von denen, die erstmal da hinkommen sollen, unter Umständen deutsche nationale Spitze zu sein, wie auch immer. Da geht ja auch außer Eltern, Freunde und Familie keiner hin. So, das heißt, das, was wir wollen, ist das, was die Leichtathletik will, nämlich mehr Wertschätzung, mehr Öffentlichkeit, mehr Möglichkeiten. Wir haben halt Einschränkungen einfach im Wettkampfangebot, weil wir nun mal, ne, also für mich dann jetzt ab in einem Monat und 10 Tagen brauche ich halt einfach andere Gewichte als Männer. So, das heißt, ich müsste bei der Jugend irgendwie mitstoßen. Also muss das irgendjemand genehmigen. Oder ich brauche Wettkämpfe, wo meine anderen Alten auch da sind.
Ja.
Davon gibt es aber nun mal nicht so viele und so weiter und so fort. Also Wünsche gibt es, glaube ich, wahnsinnig viele. Realistisch machbare Sachen sind wir jetzt dabei, was aufzubauen. Und das versuchen wir auch nachhaltig umzusetzen. Das ist aber eben gerade in einer Verbandsstruktur natürlich immer nicht so einfach. Und wir sind ja nur die Athleten. Der Verband macht dann irgendwie aber die Sachen, die für uns sind. Und wir versuchen uns da auszutauschen. Und ich sag mal, wir Teammanager haben dann natürlich ein bisschen anderen Zugang auch. Aber schlussendlich wird der Verband ja auch wiederum geführt von verschiedenen Leuten. Und ob das jetzt immer unbedingt pro Masters ist, das wagen wir mal zu bezweifeln. Aber nochmal, bitte nicht falsch verstehen, die Kids haben es ja auch nicht viel besser. Also die kriegen ja auch ganz viel nicht, was sie dringend bräuchten.
Ja, ja. Und du hast es auch vorhin schon angesprochen, so dieser Punkt Marketing, Sichtbarkeit ist, glaube ich, wirklich ein Schwerpunkt, auf den man sich konzentrieren sollte, weil ich glaube, die Leichtathletik ist unabhängig von der Altersklasse, sei es jetzt im Juniorenbereich, Aktiven- oder Mastersbereich, eine super spannende Sache. Und ich glaube auch, gerade auch für die sozialen Medien ist es eine sehr gut geeignete Sportart. Es ist tatsächlich so, es muss immer jemanden geben, der das Ganze in die Hand nimmt. Also
wir hatten ein dazu passendes Bild. Wir hatten bei der WM in Göteborg ist Ingmar Stenmark, also dieser sagenumwobene Skirennfahrer aus Schweden, der ja irgendwie 247.000 Mal die Abfahrt gewonnen hat. Ich bin kein Skifahrer, deswegen, aber der ist also nun wirklich ein Globalsportler vom Allerhöchsten gewesen. Der ist inzwischen 60 oder 65 und hat gesagt, ich habe voll Bock auf Stabhochsprung. Hat also angefangen, Stabhochsprung zu trainieren und hat dann gesagt, Moment, die Weltmeisterschaften sind in Schweden, in Göteborg, da wo ich herkomme, und ist dann da gestartet. Und da waren, kein Witz, an dem Tag irgendwie 2.500, 3.000 Zuschauer. Das nationale Fernsehen war da, die haben es international verkauft. Das lief überall, dass Ingmar Stenmark irgendwie Stabhochsprung gemacht hat.
Geil.
Für die anderen Athleten war es natürlich total cool, dass da plötzlich irgendwie so eine Bude war. Für ihn war es cool, weil er einfach in seinem neuen Sport sozusagen Spaß haben konnte. Und für uns alle war es cool, weil plötzlich alle gehört haben, außerhalb von diesen Bildern, die wahrscheinlich jeder aus dem Fernsehen kennt, der berühmte 105-jährige Japaner, der 100 Meter noch läuft.
Ja.
Das ist das, was jeder kennt. Aber das ist ja nicht die 40-Jährige, die 400 Hürden läuft, immer noch in einer Bombenzeit. Weißt du, so. Und das war deswegen total cool, dass er das mitgemacht hat und war toll.
Deswegen also hier auch nochmal so mein Aufruf. Ich glaube, wenn man so ein bisschen vielleicht auch Social Media affin ist und auch im Bereich der Masters Leichtathletik ist, da macht es auch immer Sinn, Bilder zu produzieren und die zu teilen, weil es war nie einfacher als heute, glaube ich, da eine große Reichweite zu bekommen.
Und wir haben halt auch tatsächlich inzwischen so ein, also ich sag mal, der wider inner Circle sozusagen, der ist auch tatsächlich aktiv und da kriegen dann auch immer mehr Leute was mit. Also das da passiert schon was.
Dann, bevor wir zu meinen 5 obligatorischen Fragen kommen, du hast es vorhin schon angeschnitten, dein Geburtstag steht nicht mehr so weit von uns entfernt und du freust dich auf den nächsten runden Geburtstag, auf den 50. Warum genau?
Weil ich dann endlich die Gewichte leichter habe. In allererster Linie tatsächlich, weil ich endlich von den Männergewichten wegkomme. Und das mag sich nicht so viel anhören, von 7,26 auf 6 Kilo beim Kugelstoßen und beim Hammerwerfen. Aber jeder, der von uns schon mal irgendwie geworfen oder gestoßen hat, der weiß, dass das ein Riesenunterschied ist. Und wie gesagt, ich bin zwar irgendwie mit 1,95 und 100 Kilo jetzt nicht so unfassbar klein und schmal, aber im Vergleich zu meinem großen Jungen bin ich halt wirklich der Lurch. Und je leichter es wird, je besser wird es für mich. Je leichter komme ich irgendwie zu den Sachen, die ich ein bisschen kann irgendwie. Und insofern, das ist wirklich, darüber freue ich mich sehr. Und ansonsten ist es tatsächlich einfach auch so, dass ich mich sehr darauf freue, auf all das, was dann noch kommt, so. Weil mit jedem Jahr, was ich jetzt älter werde, bin ich näher an dem besagten Jackpot von vorhin. Sprich, ich darf dann irgendwann mal in Rente gehen und kann mich dann nur noch um Leichtathletik kümmern.
Vollzeitsportler.
Genau, ich kann Vollzeitfunktionär und Rentsportler sein. Das wird super. Die Kinder sind dann alle außer Haus. Ich bin dann Opa. Also vielleicht bin ich dann Opa. Das wird super. Also insofern, ich bin immer sehr, 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 also ich feiere sehr gerne meinen Geburtstag und ich finde es sehr gut, älter zu werden.
Und es ist vor allen Dingen dann auch wichtig, immer sich dann diese Ziele zu stecken.
Ja, mit Zielen, also tatsächlich sportliche Ziele habe ich es im Moment ein bisschen, da hake ich noch, da kriege ich auch wieder Ärger für, aber ich bin im Moment noch mehr so in so einer, lass mal gucken, wie das alles so klappt, Phase. Ich habe Lust wieder, die war nämlich wirklich auch Mitte letzten Jahres, war die auch dann echt eingeschränkt. Ich habe wieder Lust, aber ich bin noch nicht so durch die, jetzt auch durch die WMA-Aufgaben und so, ich bin noch nicht so in diesem Tunnel für, ich muss jetzt aber wenn dann in 3 Wochen irgendwie der erste Wettkampf oder 2,5 Wochen der erste Wettkampf dann rum ist, dann bin ich wieder im Tunnel, weil der läuft aller Voraussicht nach wahnsinnig schlecht und dann will ich es wieder besser machen.
Dann kommen wir aber jetzt zu meinen 5 Fragen und da ist die erste immer, was war jetzt rückblickend so bisher dein schönster Wettkampf? Also auch unabhängig von dem Ergebnis, sondern einfach an dem die schönsten Emotionen dran hängen.
Ja, also auf die 5 Fragen habe ich mich ja gefreut, weil ich ja deinen Podcast auch schon ganz lange höre. Tatsächlich ist das natürlich sehr, sehr, sehr schwer zu gucken, wenn du irgendwie auf der einen Seite den Schwung in der Jugend hast, auf der anderen Seite jetzt bei den Alten. Ich glaube tatsächlich der schönste Wettkampf trotz allem war die deutsche Meisterschaft draußen 2015, also in meinem ersten Jahr als Masters, weil da bin ich zweifacher deutscher Vizemeister geworden. War also 7 Monate nachdem ich wieder da war, war ich da irgendwie angekommen, habe gegen besagten Andy Dittmar natürlich verloren und der hat natürlich auch irgendwie 5 Meter weiter gestoßen als ich, das ist klar. Aber mit den anderen Jungs haben wir uns dann ein schönes Battle geliefert. Ein Kollege hier auch aus meinem Zweitverein quasi, dem LAC Lübeck. Wir haben uns damals schon immer gegenseitig rausgefordert, das war ganz cool. Und im Diskus war es einfach auch ein cooler Wettkampf, wo ich meine Bestleistung, glaube ich, um 3 Meter gesteigert habe. Das war schon ein Highlight.
Auch wahrscheinlich, weil es so ein bisschen unverhofft kam, könnte ich mir vorstellen.
Ja,
also
ja genau. Ja. Das war so die auf dem Weg zur WM, das war so, wow, es funktioniert plötzlich ja alles. Und dann hatte ich als Jugendlicher keine Einzelmedaillen. Und dann hängst du das erste Mal, kriegst du bei der Deutschen eine Medaille umgehängt. Das war schon, da war ich schon stolz, ja.
Und so vielleicht auf der anderen Seite, was war vielleicht ein besonders schwieriger Wettkampf, sei es von den Bedingungen oder von dem Ergebnis?
Ja. Da habe ich 2. Der eine, als ich das erste Mal in meinem Leben auf dem Leichtathletikplatz geheult habe, das war noch in der A-Jugend, 10-Kampf-Landesmeisterschaften. Wir wollten mit der Mannschaft eine dicke, fette Quali machen für die Deutschen. Es lief alles wunderbar und dann habe ich dreimal die Anfangshöhe Bruchsprung gerissen. Das war hart, weil da habe ich ja nicht mich irgendwie hängen lassen, sondern da haben wir die ganze Mannschaft quasi, habe ich dadurch hängen lassen. Wir haben das dann noch kompensiert. Ich musste dann über die 1500 Meter einiges reißen. Aber das war wirklich der erste. Und deswegen passt es, der zweite Wettkampf, wo ich beinahe geheult hätte, war letztes Jahr, also 2023, bei den Europameisterschaften in Pescara. Da hätte ich nämlich Bronze gewinnen müssen und damit meine erste Medaille international und habe aber sehr, sehr schlecht gestoßen. Und im letzten Versuch bin ich um 8 Zentimeter, 10 Zentimeter, 6 Zentimeter vom Kumpel aus Frankreich eingeholt worden. Und das war wirklich schlimm, weil da standen schon meine Leute mit der Deutschlandfahne in der Hand und ja, wir waren bereit zu feiern. Das war sehr hart.
Ja, das sind dann, glaube ich, dann so die Höhen und Tiefen, die den Sport aber am Ende des Tages auch immer so ein bisschen reizvoll machen. Weil ich glaube, die ohne diese unverhoffte Freude oder ohne diese, ja, ich sag mal, so eine schmerzhafte Niederlage ist auch so eine unverhoffte Medaille dann auch dann nicht ganz so schön. Aber das ist, ich kann mich dann auch schon sehr gut in diesen Moment hineinversetzen, dass das dann...
Ja, deswegen machen wir den ganzen Kram. Ja, wir sind ja so verrückt. Das ist, ne, dafür machen wir es. Für genau solche Geschichten, dass man das irgendwie sich selber erzählen kann, den Kumpels erzählen kann, den Kindern erzählen kann und es immer wieder durchleben kann. Und jedes Mal kommt eine neue Nuance dazu, aber das ist halt, ja, das ist toll.
Aber blicken wir nochmal kurz ins Training. Was sind denn so Inhalte, auf die du dich ganz besonders freust? Bist du gerne im Kraftraum? Bist du gerne im Ring? Oder wie sieht es da bei dir aus?
Ja, schönen Gruß wieder nach Lübeck. Ich hasse den Kraftraum schon immer. Ich finde es wahnsinnig langweilig. Ich finde, ich war schon immer schlecht. Ich konnte früher, als ich die Knie erst kaputt gemacht habe, konnte ich noch Kniebeugen ziemlich gut. Seitdem die so kaputt sind, wie sie sind, darf ich es Gott sei Dank nicht. Und ich kann es auch einfach nicht. Ich bin ein unfassbar schlechter Bankdrücker, wo mich wirklich die Jungs nur auslachen für meine Werte. Weil wenn ich dann stolz irgendwie poste, so oh, neue Saisonbestleistung, Trainingsbestleistung, irgendwie sowas, dafür ziehen die sich nicht mal die Schuhe an. Also Krafttraining geht wirklich gar nicht.
Aber auf der anderen Seite, was ist so, auf welche Inhalte im Training freust du dich besonders?
Technik. Also tatsächlich, die Werferei selber, das ist das, was immer noch Spaß macht und wo ich witzigerweise auch immer mehr oder immer wieder auch dran gefallen habe, obwohl das eben auch sehr, sehr schwer nur zu steuern ist, weil ich eben immer an die vorsichtige Schmerzgrenze rangehen muss, sind tatsächlich Sprintsprünge. Also ich springe tatsächlich wahnsinnig gerne. Bin in der Jugend auch hochgesprungen mit sehr viel Begeisterung und irgendwie für so einen 100-Kilo-Klops war irgendwie 1,83, 84 irgendwie, das war auch völlig okay im Zehnkampf. Also springen finde ich supi. Da kann ich halt immer noch diese ganzen Maladenteile auch ganz gut aussteuern und sozusagen verstecken. Das geht ganz gut.
Aber jetzt ein Training für vielleicht noch einen 1500 Meter Lauf müsste auch nicht unbedingt sein, weil das wäre bei 1,95 und 100 Kilo die 1500.
Natürlich. Also so alles, was Ausdauer ist, du kannst mich auch weiterhin, kannst mir einen Basketball in die Hand geben und dann renne ich 2 Stunden in der Halle hin und her und finde ich total super. Und habe natürlich eine Ausdauerbelastung, die ist dann enorm. Aber wenn man mir sagt, lauf jetzt 5 Kilometer, dann ist ab 3 ist so dieses Gemecker. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern ein paar Athleten, es gibt in Mecklenburg-Vorpommern eine sensationelle Initiative übrigens, die haben quasi einen Landeskader Masters, das ist total irre, müsst ihr alle mal googeln. Die machen in ihren Trainingslagern dann auch gerne mal so Ausdauergeschichten und also auch die Werfer und dann laufen die abartige Strecken über 4 Kilometer, also vollkommen unvorstellbar.
Ich bin einmal als ehemaliger 100-Meter-Sprinter, habe ich versucht, die Marathon-Pace von Katharina Steinruck zu laufen für 1 Kilometer und habe da auch alles in die Waagschale reingeworfen, Vollgas gegeben und bin dann auch ins Ziel gekommen. Ich habe den Kilometer geschafft, aber das Erste, was mir Katha dann gesagt hat, ja, Benni, mach dir nichts draus, manche Kilometer laufe ich auch so langsam. Also es ist dann, der Ausdauerbereich, der ist schon immer noch mal was anderes. Deswegen
Da haben wir, glaube ich, auch alle irgendwie so diese Disziplinmenschen. Ich hatte meinen Hochspringer in meinem Jugendverein, der ist irgendwie 2,14 oder so gesprungen. Und ich hatte halt das Problem, sobald die Latte auf Augenhöhe war, habe ich aber Angst bekommen. Das habe ich nicht mehr hingekriegt. Und der hat dann zu mir gesagt, oh, dann stell dich doch nicht so an. Also Überspringen der eigenen Körperhöhe ist geschicktes Umfall. Oh, halt auch sagen muss, jo, weiß ich jetzt nicht, bei 1,95, ob das nur Umfall ist. Aber so haben wir natürlich dann Sprüche, ne? Wenn ihr uns jetzt sagt, oh Gott, wie sollen wir da mal werfen, dann haben wir natürlich unsere Sachen. Aber auch da wieder diese Frotzelei, Neckerei macht's halt rund.
Absolut. Aber dann komme ich jetzt zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du deinem jüngeren Ich vielleicht mit auf den Weg geben wollen?
Ja, und das ist auch tatsächlich eine schöne Frage, gerade jetzt in dieser Konstellation. Also, wenn ich damals, meine Orthopädin hat mir seit 10, 15 Jahren gesagt, ich hätte niemals das tun dürfen, was ich damals getan habe. Also mein Körper war mit einer so schlechten Technik, mit so hohen Umfängen nicht darauf vorbereitet und das hätte einfach nicht passieren dürfen. Insofern, wenn ich damals früher gewusst hätte, dass es nicht klappt, hätte ich, glaube ich, mir gerne gesagt, nimm vorher einen Gang raus, weil der Payoff hinten raus ist halt schon ziemlich schwierig. Auf der anderen Seite, wie wir schon ganz oft gesagt haben, wenn es zwischen den Ohren Klick gemacht hat, dann bist du Leistungssportler und dann kann man so viel reden, wie man will. Das andere, was ich gesagt hätte, wäre, mach ein bisschen mehr den Kopf an, mach ein bisschen mehr mit Bedacht, hör vielleicht oder such dir bessere Trainer, als vielleicht irgendwie normal verfügbar sind. Ich bin nun schon in ein Sportinternat gegangen, was schon ein ziemlich guter Schritt war, glaube ich, um herauszukitzeln, irgendwie was geht und was geht nicht. Aber auch da wieder, ne, wir dürfen nicht vergessen, das ist jetzt halt auch 35 Jahre, 30 Jahre her. Ja. Da waren die Zeiten halt auch noch anders. Also, was ich als Dritte sagen würde, behalt den Spaß, weil hinten raus wirst du dich wundern, wie viel Spaß dir dieser verrückte Kram macht, ja, und wie toll das ist. Ja.
Ich glaube, das waren die perfekten Schlussworte für unsere Folge. Boyke, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
Genau. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Und das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung, zum Beispiel bei Spotify oder auch bei Apple Podcast, und abonniert den Podcast. Und wenn ihr darüber hinaus Fragen an Boyke oder mich habt, schreibt mir gerne über Instagram oder per E-Mail. Die Links dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.